Einen schönen Nachmittag wünsche ich Ihnen allen. Herzlich willkommen hier zur Sendereihe Katechismus. Es grüßt Sie Marion Kuhl. Wir sind im dritten Teil des Katechismus, das Leben in Christus. Das ist das Grundthema und dabei schauen wir heute auf die soziale Gerechtigkeit. Dazu ist bei uns wieder Domherr Christoph Cassetti aus Chur in der Schweiz. Grüß Gott, Herr Domherr.
Grüß Gott, Frau Kuhl.
Wir beginnen direkt mit dem ersten Abschnitt. Liebe Zuhörer, wenn Sie mitlesen wollen, dann ist das die Nummer 1928. Die Nummer 1928, die soziale Gerechtigkeit. Wir beginnen mit dem ersten Artikel. Die Gesellschaft gewährleistet die soziale Gerechtigkeit, wenn sie dafür sorgt, dass die Verbände und die einzelnen Menschen das erhalten können, was ihnen ihrer Natur und Berufung nach zusteht. Die soziale Gerechtigkeit hängt mit dem Gemeinwohl und der Ausübung der Autorität zusammen.
Ja, diese Nummer knüpft an das Vorhergehende, stellt den Zusammenhang her. Das ganze Kapitel handelt ja davon, dass der Mensch eben nicht isoliert lebt, sondern in Gemeinschaft. Und das letzte Mal haben wir schon etwas gelesen und gehört über die Autorität, die eben notwendig ist, überall da, wo Menschen zusammenleben. Und dass das Ziel dieses gemeinsamen Lebens eben das Gemeinwohl ist. Also eine Ordnung, die dahin zielt, dass möglichst alle sich entfalten können als Einzelne und als Gemeinschaften oder Verbände, wie es hier heißt. Und wenn die Definition der Gerechtigkeit sagt, dass jeder das erhält, was ihm eben zusteht, dann ist soziale Gerechtigkeit, dass eben Gemeinschaften, Verbände, Gruppierungen das bekommen, was ihnen zusteht, vom Wesen her und von der besonderen Berufung her. Also im ersten Kapitel, wo es um die einzelne Person ging, da ist uns ja die Tugend der Gerechtigkeit schon begegnet. Und was wir damals hörten und bedachten, das wird jetzt eben angewendet auf die Gemeinschaftsformen des Menschen.
Die soziale Gerechtigkeit lässt sich nur dann erreichen, wenn die überragende Würde des Menschen geachtet wird. Die Person ist das letzte Ziel der Gesellschaft. Die Gesellschaft ist auf die Person hingeordnet. Auf dem Spiel steht die Würde der menschlichen Person, deren Verteidigung und Förderung uns vom Schöpfer anvertraut ist und deren verantwortliche Schuldner im strengen Sinne alle Männer und Frauen in jeder Lage der Geschichte sind.
Auch hier wieder betont der Katechismus die Würde des Einzelnen. Es darf nicht sein, dass der Einzelne im Kollektiv einfach untergeht, sondern jeder Mensch ist einzigartig, einmalig von Gott geliebt und hat deswegen eine eigene Würde, die es unter allen Umständen zu respektieren gilt.
Zur Achtung der menschlichen Person gehört auch die Achtung der Rechte, die sich aus ihrer Würde als Geschöpf ergeben. Diese Rechte leiten sich nicht von der Gesellschaft ab und sind von ihr anzuerkennen. Sie bilden die Grundlage für die sittliche Berechtigung jeder Autorität. Eine Gesellschaft, die diese Rechte mit Füßen tritt oder sich weigert, sie in ihrer positiven Gesetzgebung anzuerkennen, untergräbt ihre eigene sittliche Rechtsmäßigkeit. Wenn eine Autorität die Person nicht achtet, kann sie sich nur auf Macht oder Gewalt stützen, um ihre Untergebenen zum Gehorsam zu bringen. Die Kirche muss die Menschen guten Willens an diese Rechte erinnern und diese von missbräuchlichen oder falschen Forderungen unterscheiden.
Ja, hier Plädoyer für die Achtung eben dessen, was man auch Menschenrechte nennen kann. Jeder Mensch hat Rechte, die der Gemeinschaft vorausliegen, die sich eben daraus ergeben, dass jeder Mensch von Gott geschaffen ist. Also die Gesellschaft hat gar nicht das Recht, diese Rechte einem einzelnen Mitglied, einer einzelnen Person abzuerkennen, sondern diese Rechte liegen jeder gemeinschaftlichen Ordnung, jeder staatlichen Ordnung und Autorität voraus. Ganz, ganz wichtig ist dieses Grundprinzip, dass es eben Rechte gibt, die einem allein deshalb zustehen, weil man Mensch ist. Und niemand darf einem diese Rechte aberkennen. Und die Kirche ist diese Institution, die das gelegen oder ungelegen ganz deutlich immer wieder sagen muss.
Um die menschliche Person zu achten, muss man sich an den Grundsatz halten, dass alle ihren Nächsten ohne Ausnahme als ein anderes Ich ansehen müssen, indem sie vor allem auf sein Leben und die notwendigen Mittel, um es für würdig zu führen, bedacht sind. Keiner Gesetzgebung wird es von sich aus gelingen, die Ängste und Vorurteile, die überheblichen und egoistischen Haltungen zu beseitigen, die das Entstehen wahrhaft brüderlicher Gesellschaften behindern. Solche Verhaltensweisen werden nur durch die christliche Liebe überwunden, die in jedem Menschen einen Nächsten, einen Bruder oder eine Schwester erblickt.
Indem ich wahrnehme, dass der Mitmensch eben ein anderes Ich ist, auch eine Person ist, mit den gleichen Grundrechten, wie ich sie auch habe, liegt darin der Appell, eben die Menschenrechte, die Grundrechte des anderen anzuerkennen. Der Katechismus sagt dann aber auch ganz realistisch, es wird nicht möglich sein, alle Ungerechtigkeit, die aus dem Egoismus des Menschen kommt, zu beseitigen, sondern dass im Grunde genommen einzig die christliche Liebe dazu in der Lage ist, diesen Egoismus zu überwinden. Und wenn wir von christlicher Liebe sprechen, dann ist da drin enthalten eben das Bewusstsein, dass Gott uns helfen muss, den Nächsten wahrhaft zu lieben, dass das auch Gnade ist.
Je größer die Hilflosigkeit eines Menschen in irgendeinem Lebensbereich ist, desto dringender ist die Pflicht, sich ihm durch tätigen Beistand als Nächster zu erweisen. So heißt es im Matthäusevangelium: Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan.
Ja, das ist dieses Grundgesetz der Nächstenliebe, das uns einlädt, eben zu erkennen, dass immer, wenn wir jemandem etwas zuliebe tun, dass wir es eigentlich letztlich Jesus tun, dass wir in jedem Mitmenschen eben Jesus erkennen müssen.
Diese Pflicht bezieht sich auch auf jene, die anders denken oder handeln als wir. Die Lehre Christi verlangt sogar, Schuld zu verzeihen. Sie dehnt das Gebot der Liebe, das Gebot des neuen Gesetzes, auf alle Feinde aus. Die Befreiung im Geist des Evangeliums ist unvereinbar mit dem Hass des Feindes als Person, nicht aber mit dem Hass auf das Böse, das er als Feind verübt.
Ja, hier kommt etwas spezifisch Christliches zur Sprache, dass die Liebe eben so weit geht, dass wir auch die Feinde lieben, dass wir dort verzeihen, vergeben, wo das aus rein menschlichen Fähigkeiten heraus gar nicht möglich wäre. Und es wird aber doch klar gesagt, das scheint mir ein ganz wichtiger Grundsatz zu sein, den Feind müssen wir lieben. Aber das Böse selber natürlich nicht. Also wie der heilige Augustinus es klassisch formuliert hat, den Sünder lieben, aber die Sünde hassen. Das wird hier angewendet auf die Feindesliebe, den Feind lieben, aber das heißt niemals das Böse gutheißen, das der Feind verübt.
Dann lesen wir jetzt die Nummer 1934, hier gehört zum Abschnitt Gleichheit und Verschiedenheit der Menschen. Nummer 1934 im Katechismus. Weil alle Menschen nach dem Bilde des einzigen Gottes geschaffen und mit der gleichen vernunftbegabten Seele ausgestattet sind, haben sie die gleiche Natur und den gleichen Ursprung. Da sie durch das Opfer Christi erlöst wurden, sind alle berufen, an der gleichen göttlichen Seligkeit teilzuhaben. Alle Menschen erfreuen sich somit der gleichen Würde.
Ein ganz wichtiges Prinzip, weil eben alle Menschen von Gott geschaffen sind, weil alle eine unsterbliche Seele haben, weil alle eigentlich Gott zum Vater haben, deswegen, und weil alle auch erlöst sind durch Jesus Christus, deswegen haben wirklich alle Menschen die gleiche Würde, verdienen die gleiche Anerkennung, insofern sie eben Menschen sind.
Die Gleichheit unter den Menschen bezieht sich wesentlich auf deren Würde als Person und auf die Rechte, die sich daraus ergeben. Jede Form einer Diskriminierung in den gesellschaftlichen und kulturellen Grundrechten der Person, sei es wegen des Geschlechts oder der Rasse, der Farbe, der gesellschaftlichen Stellung, der Sprache oder der Religion, muss überwunden und beseitigt werden, da sie dem Plan Gottes widerspricht.
Auch etwas ganz Wichtiges, wenn also alle Menschen die gleiche Würde haben, dann haben alle Anspruch auf Anerkennung der gleichen Grundrechte und umgekehrt heißt das dann, niemand darf wegen dieser Grundrechte diskriminiert werden. Also von daher gesehen müssen alle Menschen wirklich geachtet werden in ihrer Personenwürde.
Der Mensch verfügt zu Beginn seines irdischen Daseins noch nicht über alles, was er zur Entwicklung seines leiblichen und geistigen Lebens benötigt. Er bedarf der anderen Menschen. Es treten Unterschiede zutage, die mit dem Alter, den körperlichen Fähigkeiten, den geistigen und sittlichen Anlagen, den im Umgang mit anderen gewonnenen Vorteilen oder mit der Verteilung der Reichtümer zusammenhängen. Die Talente sind nicht gleich verteilt.
Nachdem der Katechismus eben die Gleichheit in der Würde festgehalten hat, insofern vor Gott alle Menschen als seine Geschöpfe gleichwürdig sind, spricht er nun davon, dass trotzdem die Menschen auch verschieden sind. Es gibt große Verschiedenheiten unter den Menschen und die werden dann eben vom Alter, von den Fähigkeiten, von den geistlichen und sittlichen Anlagen. Also die Menschen sind doch sehr verschieden. Die Talente sind nicht gleich verteilt, da ist angespielt eben auf das Gleichnis von den unterschiedlichen Talenten im Matthäus- und Lukas-Evangelium.
Diese Unterschiede entsprechen dem Plane Gottes. Gott will, dass jeder Mensch vom anderen erhält, was er benötigt. Wer über besondere Talente verfügt, soll sie zum Vorteil derer anwenden, die ihrer bedürfen. Die Unterschiede ermutigen und verpflichten die Menschen oft zu Großmut, Wohlwollen und zum Teilen. Sie regen die Kulturen an, einander zu bereichern. Es kommt ein Zitat der heiligen Katharina von Siena. Ich habe die Tugenden verschieden verteilt, indem ich nicht sämtliche einem Einzelnen verlieh, vielmehr dem einen diese, dem anderen jene. Dem einen schenke ich vor allem die Liebe, einem anderen die Gerechtigkeit oder die Demut, diesem lebendigen Glauben. Die zum menschlichen Leben notwendigen Dinge habe ich so unterschiedlich verteilt und nicht jedem alle gegeben, damit ihr gezwungen seid, euch gegenseitig Liebe zu erweisen. Ich wollte, dass der eine auf den anderen angewiesen sei, und alle als meine Diener die von mir empfangenen Gnaden und Geschenke mit anderen teilen.
Das halte ich für einen ganz faszinierenden Abschnitt im Katechismus. Die Begründung der Verschiedenheit der Menschen, sie ist von Gott gewollt, im Grunde genommen, um die Menschen zur Liebe hinzuführen. Wir sind immer auf andere angewiesen, andere sind auf uns angewiesen. Das lädt uns ein, uns selbst zu überschreiten auf den Nächsten hin und nicht so als selbstgenügsame, selbstherrliche Monade zu leben. Also man ist ja immer versucht, auf Verschiedenheit auch mit Neid und Eifersucht zu reagieren, aber genau das ist nicht die richtige Reaktion, sondern eigentlich sollen wir uns freuen über diese Verschiedenheit und jeder soll überlegen, was er mit seinen Anlagen und Fähigkeiten zum Wohl des anderen beitragen kann. Und jeder darf auch, was er selber nicht hat, von anderen dankbar annehmen. Und so entsteht ein Austausch der Liebe. Und das ist auch enthalten in diesem sehr schönen Zitat von der heiligen Katharina von Siena.
Es gibt auch ungerechte Unterschiede, die Millionen von Männern und Frauen betreffen. Sie stehen im offenen Widerspruch zum Evangelium. Die gleiche Würde der Personen fordert, dass man zu humaneren und gerechten Lebensbedingungen gelangt. Allzu große wirtschaftliche und gesellschaftliche Ungleichheiten zwischen den Gliedern oder Völkern der einen menschlichen Familie erregen nämlich Ärgernis und widersprechen der sozialen Gerechtigkeit, der Billigkeit, der Würde der menschlichen Person sowie dem gesellschaftlichen und internationalen Frieden.
Realistisch, wie der Katechismus immer ist, sieht er natürlich auch die ungerechten Unterschiede. Und wo wir hinschauen in der Welt, gibt es eben auch solche ungerechten Unterschiede, die nun wirklich sich in keinster Art und Weise vom Evangelium her rechtfertigen lassen, eben diese allzu großen, wie der Katechismus sagt, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Unterschiede, sodass Millionen von Menschen eben wirklich im Elend leben müssen und kaum eine Chance haben, ein menschenwürdiges Dasein zu führen und die dann Opfer werden auch von Konflikten. Und das ist eine fundamentale Ungerechtigkeit, die eben jeder helfen muss zu überwinden im Rahmen seiner manchmal auch sehr beschränkten Möglichkeiten.
Wir hören die Sendereihe Katechismus. Wir sind im dritten Teil des Katechismus, das Leben in Christus. Da geht es heute um die soziale Gerechtigkeit. Wir haben über die Würde der menschlichen Person gesprochen, über die Gleichheit und Verschiedenheit der Menschen und kommen jetzt zum Abschnitt 1939. In dem geht es um die menschliche Solidarität. Bei uns zu Gast Domherr Christoph Cassetti aus Chur in der Schweiz. Die Nummer 1939 im Katechismus. Das Prinzip der Solidarität, die man auch als Freundschaft oder soziale Liebe bezeichnen kann, ist eine Forderung, die sich aus der menschlichen und christlichen Brüderlichkeit direkt ergibt. Es folgt ein Zitat von Pius XII. Ein heute weit verbreiteter Irrtum liegt darin, dass man das Gesetz der Solidarität und Liebe zwischen den Menschen in Vergessenheit geraten lässt. Jenes Gesetz, das sowohl durch den gemeinsamen Ursprung und durch die nämliche Vernunftnatur aller Menschen gleich viel welchen Volkes vorgeschrieben und auferlegt ist, wie auch durch das Opfer der Erlösung, das Jesus Christus am Altar des Kreuzes seinem himmlischen Vater darbrachte, der sündigen Menschheit zum Heil.
Es wird ja in der heutigen Zeit viel von Solidarität gesprochen oder davon, dass die Solidarität in unserer Gesellschaft abnimmt oder abgenommen hat. Der Katechismus gibt in dieser Nummer eine Art Definition von Solidarität. Er übersetzt es mit Freundschaft oder mit sozialer Liebe. Liebe im gesellschaftlichen Bereich. Vielleicht könnte man es auch übersetzen oder mit dem Gedanken, dass Menschen sich füreinander auch verantwortlich fühlen. Also eine Freundschaft, die besagt, ich fühle mich mitverantwortlich für, jetzt nicht nur für meine persönlichen, individuellen Freunde, sondern ich fühle mich mitverantwortlich eben auch im sozialen Umfeld. Und in diesem Sinne kann man dann von Solidarität sprechen.
Die Solidarität zeigt sich in erster Linie in der Güterverteilung und in der Entlohnung der Arbeit. Sie setzt auch den Einsatz für eine gerechtere Gesellschaftsordnung voraus, in der die Spannungen sich besser beseitigen und die Konflikte sich leichter auf dem Verhandlungsweg lösen lassen.
Konkret heißt dann Solidarität eben, dass alle Menschen die Güter haben, die sie brauchen, um ein menschenwürdiges Leben führen zu können, dass auch Arbeit gerecht entlohnt wird. Es ist der Einsatz jetzt eben in diesem Kapitel, wo es um die soziale Gerechtigkeit geht, für eine gerechtere Gesellschaftsordnung. Es gibt nicht nur in der dritten Welt, sondern auch bei uns Aspekte der Ungerechtigkeit in der Gesellschaftsordnung, also dass wir auch bei uns einsetzen für mehr Gerechtigkeit. Denn Spannungen entstehen immer dort, wo es ungerecht zu und her geht, und wo die Menschen sich um mehr Gerechtigkeit bemühen, da findet man dann auch bessere Lösungen, um einen Ausgleich oder einen Kompromiss zu finden.
Die gesellschaftlich-wirtschaftlichen Probleme lassen sich nur mit Hilfe aller Formen von Solidarität lösen. Solidarität der Armen untereinander, der Reichen mit den Armen, der Arbeiter untereinander, der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer im Unternehmen und Solidarität unter den Nationen und Völkern. Die internationale Solidarität ist eine Forderung der sittlichen Ordnung. Der Weltfriede hängt teilweise von ihr ab.
Ja, hier wird das auch noch einmal konkret entfaltet, was Solidarität heißen kann. Eben nicht nur, dass die Reichen den Armen helfen, sondern es gibt auch eine Mitverantwortung, Freundschaft, soziale Liebe eben unter den Armen, zwischen den Arbeitgebern und den Arbeitnehmern, aber auch unter den Arbeitnehmern, innerhalb der Völker, unter den Völkern. Also auf allen Ebenen sollen wir uns bemühen, eben um diese Haltung der Solidarität, denn nur so können die ganz großen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Probleme unserer Welt gelöst werden.
Bei der Tugend der Solidarität geht es nicht nur um materielle Güter. Durch die Verbreitung der geistigen Güter des Glaubens begünstigte die Kirche auch die Entwicklung zeitlicher Güter, der sie oft neue Wege bahnte. So erfüllte sich im Verlauf der Jahrhunderte das Wort des Herrn: Euch aber muss es zuerst um Gottes Reich und um seine Gerechtigkeit gehen, dann wird euch alles andere dazugegeben. Es folgt ein Zitat von Pius XII. Seit 2000 Jahren lebt und verharrt in der Seele der Kirche dieser Sinn, der die Seelen bis zum Liebesheroismus der das Land bebauenden Mönche, der Sklavenbefreier, der Krankenheiler, der Boten des Glaubens, der Zivilisation, der Wissenschaft zu allen Generationen und Völkern gedrängt hat und drängt, um Gesellschaftsverhältnisse zu schaffen, die allen ein menschen- und christenwürdiges Leben ermöglichen.
Hier ist der Grundgedanke, dass wir von der Solidarität weiterdenken als nur im Bereich der materiellen Güter, sondern zu dieser Solidarität gehört, dass wir eben auch geistige und geistliche Güter austauschen mit allen Menschen, die wir irgendwie erreichen können. Und in dem Zitat von Pius XII. Werden dann eben solche Leistungen der Solidarität erwähnt, die Mönche, die gekommen sind und Land bebaut haben und eine ganze Kultur gebracht haben, Menschen, die sich eingesetzt haben gegen die ungerechte Ordnung der Sklaverei, dann natürlich auch im Gesundheitswesen, die Christen, die die ersten waren, die Krankenhäuser oder Krankenhospize errichtet haben, Kultur und natürlich ganz wichtig eben auch, dass der weitergegeben werden kann, der ja erst dem menschlichen Leben den letzten und tiefsten Sinn zu geben vermag, dass wir auch da nicht den Glauben einfach egoistisch für uns behalten, sondern auch im Glauben solidarisch sind. Die in der letzten Zeit verwenden wir dafür den Ausdruck der Evangelisierung oder der Neuevangelisierung, in deren Dienst ja gerade Radio Horeb auch steht.
Dann kommen wir noch einmal zu einer Zusammenfassung des eben Gehörten in den Kurztexten ab der Nummer 1943. Die Gesellschaft sichert die soziale Gerechtigkeit, indem sie die Bedingungen schafft, die es den Verbänden und jedem Einzelnen ermöglichen, das ihnen Zustehende zu erhalten. Die Achtung vor der menschlichen Person betrachtet den Mitmenschen als ein anderes Ich. Sie setzt die Achtung der Grundrechte voraus, die sich aus der Würde der Person ergeben. Die Gleichheit der Menschen betrifft die Würde der Person und die sich daraus ergebenden Rechte. Die Unterschiede zwischen den Menschen gehören zum Plane Gottes, der will, dass wir aufeinander angewiesen sind. Sie sollen die christliche Liebe fördern. Die gleiche Würde aller Menschen verpflichtet zum Bemühen, die krassen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Unterschiede zu vermindern und ungerechte Ungleichheiten zu beseitigen. Die Solidarität ist eine vorzüglich christliche Tugend. Sie drängt dazu, die materiellen und ganz besonders die geistigen Güter zu teilen. Das war jetzt ein großer Abschnitt über die menschliche Solidarität. Nach der Musik geht es dann weiter über das Thema das Heil Gottes, das Gesetz und die Gnade. Und hier bei der Sendereihe Katechismus hören Sie den Abschnitt über die soziale Gerechtigkeit mit Domherr Christoph Cassetti aus Chur in der Schweiz. Das können Sie jetzt mitlesen in der Nummer 1994. Wir sind, wie gesagt, bei der Nummer 1949. Da geht es in diesem dritten Kapitel über das Heil Gottes, das Gesetz und die Gnade. Zur Seligkeit berufen, aber durch die Sünde verwundet, bedarf der Mensch des Heiles Gottes. Die göttliche Hilfe wird ihm in Christus durch das Gesetz, das ihn leitet, und in der Gnade, die ihn stärkt, zuteil. Müht euch mit Furcht und Zittern um euer Heil, denn Gott ist es, der in euch das Wollen und Vollbringen bewirkt nach seinem Wohlgefallen. Das ist ein Zitat aus dem Philipperbrief.
Ja, diese Nummer leitet dieses dritte Kapitel ein und erinnert eben daran, und das ist wieder ganz spezifisch christlich, dass eben, weil der Mensch durch die Sünde verwundet ist, bedarf er, um die Seligkeit zu erlangen, der Hilfe Gottes. Und diese göttliche Hilfe ist uns gegeben in Christus durch das Gesetz, das ihn leitet, und in der Gnade, die ihn stärkt. Und wie das im Einzelnen geht, das wird jetzt im Folgenden ausgeführt. Aber es ist auch, das Zitat zeigt das noch einmal aus dem Philipperbrief. Das ist auch etwas typisch Christliches und vielleicht auch noch typischer Katholisches. Es geht immer um eine Art Zusammenwirken von Gott und Mensch. Es ist nicht Gott allein, der alles tut, und nicht der Mensch allein, der alles tut, sondern es geht immer um ein Zusammenwirken. Also wir sollen uns mühen um unser Heil, aber Gott ist es, der das Wollen und das Vollbringen bewirkt.
Das sittliche Gesetz ist Werk der göttlichen Weisheit. Man kann es im biblischen Sinn als eine väterliche Unterweisung, eine Pädagogik Gottes bezeichnen. Es schreibt dem Menschen die Wege und die Verhaltensregeln vor, die zur verheißenen Seligkeit führen. Es verbietet die Wege zum Bösen, die von Gott und seiner Liebe wegführen. Es ist zugleich fest in seinen Geboten und liebenswert in seinen Verheißungen.
Also, das Gesetz wird hier gesehen eben als eine Hilfe für uns, als Werk der göttlichen Weisheit. Das sittliche Gesetz hat Gott uns geschenkt. Es ist die Art und Weise, wie Gott uns unterweist. Eine Pädagogik heißt es sogar Gottes. Es zeigt uns die richtigen Wege und Verhaltensregeln, die zum Ziel führen. Und es zeigt uns auch, wo die Wege sind, die eben von Gott wegführen. Es ist wie ein Kompass oder eine Landkarte zu unserer Orientierung. Und das ist schon sehr viel, das wir also gesagt bekommen durch das sittliche Gesetz, welche Wege gute Wege sind und welche Wege schlechte Wege sind und wir uns dann so richtig entscheiden können.
Das Gesetz ist eine von der zuständigen Autorität im Blick auf das Gemeinwohl angeordnete Verhaltensregel. Das sittliche Gesetz setzt die vernunftgemäße Ordnung unter den Geschöpfen voraus, die durch die Macht, Weisheit und Güte des Schöpfers zu ihrem Wohl und im Blick auf ihr Ziel festgelegt worden ist. Jedes Gesetz hat im ewigen Gesetz seine erste und letzte Wahrheit. Das Gesetz wird von der Vernunft ausgesprochen und festgelegt als eine Teilhabe an der Vorsehung des lebendigen Gottes, des Schöpfers und Erlösers aller. Diese Anordnung der Vernunft nennt man das Gesetz. Unter allen beseelten Wesen kann einzig der Mensch sich rühmen, gewürdigt worden zu sein, von Gott ein Gesetz zu empfangen. Als vernunftbegabtes Lebewesen, das zu verstehen und zu unterscheiden fähig ist, soll er das Verhalten seiner Freiheit und seiner Vernunft entsprechend regeln, in Unterordnung unter den, der ihm alles übergeben hat.
Ja, im Unterschied zu den Tieren, die nur vom Instinkt geleitet sind, hat eben der Mensch Vernunft und kann urteilen und kann sich entscheiden für Wege und Ziele, und Gesetze haben ihre letzte Begründung darin, dass der Mensch eben fähig ist, vernünftig zu handeln, und haben ihre letzte Ursache darin, dass Gott eben eine Ordnung vorgegeben hat seinen Geschöpfen. Und daran haben sich dann irdische Gesetze zu messen, ob sie eben der Vernunft und Schöpfungsordnung entsprechen oder nicht, und ob sie eben von der zuständigen Autorität im Blick auf das Gemeinwohl angeordnete Verhaltensregeln sind. Wieder das Gemeinwohl, die möglichst gute Ordnung für möglichst alle. Also hier wird noch ganz allgemein eben über das Gesetz gesprochen. Der Katechismus tastet sich an das Thema heran. Es wird dann noch weiter entfaltet.
Die verschiedenen Ausdrucksformen des moralischen Gesetzes sind alle aufeinander abgestimmt. Das ewige Gesetz, der göttliche Ursprung aller Gesetze. Das natürliche Sittengesetz, das geoffenbarte Gesetz, das aus dem alten Gesetz und dem neuen Gesetz des Evangeliums besteht. Schließlich die staatlichen und kirchlichen Gesetze.
Hier wird nun gezeigt, dass es eben verschiedene Ausdrucksformen gibt des moralischen oder sittlichen Gesetzes, die aber eben innerlich aufeinander verwiesen sind. Das ewige Gesetz, das ist sozusagen die göttliche Ordnung, der göttliche Ursprung aller Gesetze. Dann das natürliche Sittengesetz, das ist das, was, von, was uns mitgegeben ist als Geschöpfe, was wir so innerlich vom Gewissen her wissen. Und das wird dann verstärkt oder verdeutlicht durch das Gesetz, geoffenbarte Gesetz. Das wäre also das Gesetz, das wir zum Beispiel in der Bibel auffinden können. Und dieses geoffenbarte Gesetz, das hat wieder zwei Aspekte, eben aus dem alten Gesetz, das wäre das Alte Testament, und aus dem neuen Gesetz, das wäre eben das wären die moralischen Weisungen, die im Neuen Testament zu finden sind. Und dann bewegen wir uns natürlich in staatlichen Ordnungen mit den staatlichen Gesetzen, und die Kirche selber hat neben dem geoffenbarten Gesetz noch rein kirchliche Gebote oder Kirchengebote oder kirchliche Gesetze erlassen. Aber eben immer geht es darum, dem Menschen Verhaltensregeln zu geben, die es ihm erleichtern, die richtigen Entscheidungen zu treffen und das Ziel der ewigen Seligkeit zu erlangen. Gesetze, die aber gleichzeitig auch dem Gemeinwohl dienen, also dem Zusammenleben der Menschen.
Das sittliche Gesetz findet in Christus seine Fülle und Einheit. Jesus Christus ist in Person der Weg zur Vollkommenheit. Er ist das Ende des Gesetzes, denn er allein lehrt und schenkt die Gerechtigkeit Gottes. Im Römerbrief heißt es, Christus ist das Ende des Gesetzes und jeder, der an ihn glaubt, wird gerecht.
Hier deutet sich in diesem letzten Zitat schon an, dass eben zwar das Gesetz dem Menschen die Möglichkeit gibt, rechte Wege zu gehen, gute Entscheidungen zu fällen, aber faktisch ist es ihm wegen der Folgen der Sünde nicht gelungen, das Gesetz zu halten. Und gerade Paulus im Römerbrief, aus dem dieses Zitat genommen ist, kommt dann darauf zu sprechen, dass wir eben deswegen Christus brauchen, weil wir aus eigener Kraft nicht fähig sind, das Gesetz zu erfüllen. Und insofern, als Christus dann uns die Möglichkeit schenkt, mit seiner Gnade das Gesetz zu erfüllen, ist er eben die Vollendung des Gesetzes oder das Ende des Gesetzes. Und in Verbindung mit ihm, in Freundschaft mit ihm, gelingt es uns dann eben gerecht zu sein.
Heute ist bei uns im Katechismus Domherr Christoph Cassetti aus Chur in der Schweiz zu Gast. Es ging um das Thema soziale Gerechtigkeit und jetzt im letzten Abschnitt um das Verhältnis Gesetz und Gnade, ein neues Kapitel, das wir begonnen haben. Wir haben mit dem Artikel 12 begonnen, das christliche Gesetz. Herr Domherr, wir haben eben dieses Zitat zu Beginn gehört, als es um die Einleitung ging zum Verhältnis Gesetz und Gnade aus dem Philipperbrief. Da hieß es, denn Gott ist es, der in euch das Wollen und Vollbringen bewirkt nach seinem Wohlgefallen. Wie ist das jetzt, wenn Gott das Wollen und das Vollbringen bewirkt? Was ist denn dann noch unser Anteil daran?
Unser Anteil ist durch die Freiheit gegeben, die wir eben doch haben, dass wir sozusagen mindestens zustimmen, dass wir eben die Liebe leben, weil wir haben ja aufgrund unserer Freiheit, unserer relativen Freiheit, es ist keine absolute, aber unserer relativen Freiheit haben wir die Möglichkeit, eben Ja oder Nein zu sagen zu dem Anruf, der von Gott her an uns ergeht. Man könnte es vergleichen in gewisser Hinsicht mit Eltern, die ihren Kindern Bastelmaterial geben, um Weihnachtsgeschenke zu basteln, und sie ermutigen dazu, die Weihnachtsgeschenke zu basteln. Also die Eltern bewirken das Wollen und unterstützen, ermöglichen das Vollbringen, indem sie eben das Bastelmaterial zur Verfügung stellen. und dennoch die Kinder wirken mit, indem sie eben dann basteln und dann die Dinge, die sie gebastelt haben, verschenken. Also das wäre vielleicht ein Vergleich, der das irgendwie verdeutlicht, was hier gesagt ist. Wieder eben dieses Zusammenwirken von Gott und Mensch. Oder um es theologischer zu sagen, das Ja-Wort Marias war ein persönliches und freies und echtes Ja-Wort. Sie war nicht eine Marionette, wo Gott an den entsprechenden Fäden gezogen hat. Und dann hat sie das Ja-Wort so wie ein Roboter programmiert und dann hat sie das Ja-Wort gesagt, sondern das Ja-Wort Marias war eine freie Entscheidung. Aber dieses ganze Ja Marias zur Menschwerdung war ermöglicht dadurch, dass Gott sie von der Erbsünde ausgenommen hat eben und dass so dieses Ja ganz frei wurde. Er hat das Wollen und das Vollbringen eben ermöglicht. Aber Maria hat ihr Ja gesprochen und wir sind ihr dafür zutiefst dankbar.
Das klingt jetzt, wenn man dieses Zitat hört, dann klingt das so einfach, das Wollen, Vollbringen, das bewirkt Gott. Aber wenn man selber merkt, wie lange man sich vielleicht mit manchen Fehlern und Macken rumschlägt und dann noch nicht sieht von einem Vollbringen.
Ja, das ist wahr. Das ist natürlich ein lebenslanger Prozess, weil auch wenn uns immer wieder die Vergebung geschenkt wird und auch wenn wir immer wieder sozusagen uns durch die Gnadenmittel der Kirche stärken lassen, aber der Egoismus als Tendenz sitzt eben doch recht tief in uns.
Wie kann man denn feststellen, ob man sich selber nur nicht genügend anstrengt oder Gott um zu wenig bittet oder wie auch immer und einfach, dass es vielleicht noch nicht an der Zeit ist und dass Gott einen vielleicht einfach zappeln lässt?
Das bin ich im Moment überfragt.
Wahrscheinlich müssen wir es auch zu Fall gucken, wie es dann konkret aussieht.
Ja.
Wahrscheinlich geht das dann nur im Einzelgespräch, wo man konkret hinschaut, wie es denn mit dem eigenen Wollen so aussieht.
Das könnte ich mir denken. Und man muss eben doch auch immer wieder berücksichtigen, also jeder trägt in seinem Lebensrucksack und in seiner Biografie halt allerhand Belastungen und Verwundungen mit, die es ihm dann eben auch erschweren, dieses ganze Jahr zu sprechen oder sich nun wirklich auch ganz mit diesem Jesus zu verbinden. Also ich beobachte immer wieder, wenn ich mit Menschen zu tun habe, die halt doch verletzte Menschen sind, die wagen dann das Vertrauen nicht. Das ist letztlich auch ein Glauben hat mit Vertrauen zu tun und das Kind, das sich fallen lässt oder runterspringt, weil es weiß, der Vater fängt mich auf, dieses Vertrauen Gott gegenüber, das gelingt eben nicht allen in gleicher Weise, weil sie eben doch auch manches Negative erfahren haben. Also, und deswegen, glaube ich, sieht das in jedem Leben ein bisschen anders aus.
Vielleicht noch eine Frage zum letzten Abschnitt, den wir noch gehört haben. Christus ist das Ende des Gesetzes. Da wollen manche ja auch rausziehen. Also Liebe und die Gesetze, die brauchst du nicht so eng sehen, weil Gott ist ja der Gott der Liebe.
Ja, dann wird oft der heilige Augustinus zitiert, der sagt, liebe und tu, was du willst. Mhm. Das kann man schon richtig verstehen, aber es setzt eben voraus, dass eigentlich die Gebote auch der Liebe dienen. Eigentlich alle Gebote dienen der Liebe. Wir werden das noch sehen. Die 10 Gebote sind Ausfaltungen der beiden großen Liebesgebote, der Liebe zu Gott und der Liebe gegenüber dem Nächsten. Also man darf nicht die Gebote gegen die Liebe ausspielen. Mhm, es gibt ja auch das Zitat von Jesus in der Bergpredigt, ich bin nicht gekommen, um die Gesetze aufzuheben, sondern sie zu erfüllen. Also die Gesetze behalten ihre Bedeutung. Sie zeigen uns, was dann Liebe konkret heißt eigentlich.
Gut, dann werden wir in den nächsten Folgen wahrscheinlich noch mehr auch über dieses Verhältnis erfahren, wenn es dann über das natürliche Sittengesetz, das alte Gesetz und das neue Gesetz, das Gesetz des Evangeliums, dann in den nächsten Abschnitten geht. Danke Ihnen, Herr Domhauer Christoph Cassetti, dass Sie bei uns waren, dass Sie uns diese Stellen erklärt haben. Dürfen wir Sie zum Abschluss um den Segen bitten?
Gerne. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Es segne und behüte euch und alle, die euch anvertraut sind, auch alle die, mit denen ihr Mühe habt, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Geht hin in Frieden.
Dank sei Gott dem Herrn und auch ein Dank in die Schweiz. Auf Wiederhören.
Danke und auf Wiederhören.